Evangelium dieses Feiertags, des Karfreitags dieses Jahr aus dem Johannesevangelium, Kapitel 19, die Vers 16 bis 30. Da überantwortete er ihnen Jesus, dass er gekreuzigt würde. Sie nahmen ihn aber, und er trug sein Kreuz, und er ging hinaus zur Stätte, die da heißt Schädelstätte, auf Hebräisch Golgatha. Dort kreuzigten sie ihn, und mit ihm zwei andere zu beiden Seiten, Jesus aber in der Mitte. Pilatus aber schrieb eine Aufschrift und setzte sie auf das Kreuz, und es war geschrieben: Jesus von Nazareth, der König der Juden. Diese Aufschrift lasen viele Juden, denn die Stätte, wo Jesus gekreuzigt wurde, war nahe bei der Stadt. Und es war geschrieben in hebräischer, lateinischer und griechischer Sprache. Da sprachen die hohen Priester der Juden zu Pilatus: Schreib nicht der König der Juden, sondern schreib, dass er gesagt hat, ich bin der König der Juden. Pilatus antwortete: Was ich geschrieben habe, das habe ich geschrieben. Als aber die Soldaten Jesus gekreuzigt hatten, nahmen sie seine Kleider und machten vier Teile. Für jeden Soldaten einen Teil, dazu auch das Gewand. Das war aber ungenäht, von oben an gewebt in einem Stück. Da sprachen sie untereinander: Lasst uns das nicht zerteilen, sondern darum losen, wem es gehören soll. So sollte die Schrift erfüllt werden, die sagt: Sie haben meine Kleider unter sich geteilt und haben über mein Gewand das Los geworfen. Das taten die Soldaten. Es standen aber bei dem Kreuz Jesus, seine Mutter und seiner Mutter Schwester Maria, die Frau des Klopas, und Maria von Magdala. Als nun Jesus seine Mutter sah und bei ihr den Jünger, den er lieb hatte, spricht er zu seiner Mutter: Frau, siehe, das ist dein Sohn. Danach spricht er zu dem Jünger: Siehe, das ist deine Mutter. Und von der Stunde an nahm sie der Jünger zu sich. Danach, als Jesus wusste, dass schon alles vollbracht war, spricht er, damit die Schrift erfüllt würde: Mich dürstet. Da stand ein Gefäß voll Essig. Sie aber füllten einen Schwamm mit Essig und steckten ihn auf ein Ösoprohr und hielten es ihm an den Mund. Als nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er: Es ist vollbracht, und neigte das Haupt und verschied. Das Wort des Herrn ist kein vergebliches Wort an euch, sondern es ist euer Leben. Amen. Ehe ich uns den Predigttext lese, übrigens eines der wichtigsten Textstücke als Voraussetzung des Neuen Testamentes, eine kurze Begebenheit, die sich vor 100, also schon bei 200 Jahren, wann, wie die Zeit vergeht, ereignet hat. Damals gab es in Paris einen jungen, armen Maler. Solche gibt es öfter. Ist eine Kunst, von der man selten reich wird, außer man gehört zu den wenigen Berühmten. Dieser Maler hatte wohl eine christliche Erziehung genossen, aber sie dann doch vergessen. Auch das gibt es öfters in der Welt. Und eines Tages hatte er ein wenig Geld verdient und dachte: Jetzt kann ich mir endlich ein Bett kaufen und einen Stuhl und einen Tisch für meine Wohnung, weil bis dahin schlief er auf einem Strohsack. Und er ging zu einer Auktion. Ein alter Gewürzhändler war verstorben und das Gerümpel in seinem Haus wurde versteigert. Und es gelang ihm auch für 75, was war denn das damals eigentlich in Frankreich? Heute würde man ja sagen Euro, aber damals war es was anderes. Ich weiß es nicht. Habe ich vergessen nachzuschlagen, die Währung damals, für 75 Goldstücke, also viel waren es bestimmt nicht, 75 kleine Geldstücke, ein altes Bett zu erwerben. Und als das Bett erworben war, kam auch noch ein Stuhl dazu. Und dann war alles verkauft, dann lag da noch so ein Haufen Gerümpel in der Ecke. Und dieses Gerümpel in der Ecke, das durchsuchte der Auktionator und sagte dann: Oh, gucken Sie mal, hier haben wir noch was ganz Bescheuertes, ein Kreuz. Will jemand von Ihnen dieses dreckige alte Kreuz kaufen? Will das jemand haben? Die Leute spotteten und lachten Und da wollte der Auktionator das schon wieder in die Ecke werfen und sagte noch, na, wer gibt ein kleines Geldstück dafür? Aus Spaß, lachend, sagte einer, ja, für so einen Unfug gebe ich ein Stück. Und das war der Moment, wo in dem Maler plötzlich wieder was auftauchte. Das, was ihm die Eltern mal gesagt hatten. Und er dachte, ich kann dieses Kreuz nicht so hier dem Spott einheimgeben. Und er sagte, ich biete 5 Taler für das Kreuz, sein restliches Geld. Und er erwarb das Kreuz, die Leute lachten ihn aus. Er nahm es mit nach Hause, legte es auf den Tisch. Und als er es so anguckte, dachte er, naja, wenn ich es jetzt schon erworben habe, kann ich es ja auch putzen. Ne? Und er fing an, es zu putzen. Und beim Putzen entdeckte er unten eine Inschrift. Cellini. Cellini? Das ist doch ein berühmter Maler. Der war Maler, er kannte sich aus. Einer, der mit Gold viel gearbeitet hatte. Und er putzte weiter. Und er putzte das ganze Kreuz und es wurde zu Gold. Er ging dann rüber zu einem Goldschmied und zeigte ihm das. Und der sagte, naja, das ist schon 50.000 Taler wert. Und wenn du den künstlerischen Gehalt nimmst, vielleicht sogar 60.000 oder 70.000. Der junge Maler ging mit diesem Kreuz dann zum König, Frankreich hatte gerade mal wieder einen, und hat es ihm verkauft. Sie können es heute in Versailles sehen, wenn Sie in einem der vielen Säle herumwandern. Da war etwas völlig wertlos und plötzlich zum Kostbarsten, was es gibt. Plötzlich war er reich. So ging es vielen Menschen mit der Geschichte vom Kreuz. Völlig wertlos, unerträglich. Das will man nicht. Man will das auch nicht angucken müssen. Aber beim Nachputzen, beim Nachschauen stellt sich heraus, es ist was ganz Kostbares. So ähnlich geht es in dem Text, den ich heute als Predigtext habe und der viel zu lang ist und der viel zu viel enthält. Da könnte man 10 Predigten drüber machen. Ich lese es uns trotzdem, dieses 4. Lied vom Gottesknecht aus Jesaja. Und wenn Sie es hören, vielleicht können Sie es schon so vorweg mal hören, so gliedern im Kopf, weil es so lang ist. Es fängt an mit ein paar Versen, in denen Gott redet. Dann wechselt die Perspektive. Und es, ja, die Theologen sagen, es singt ein Chor, also den sehe ich jetzt nicht. Aber das ist eher eine Grabrede, was dann folgt. Und auf die Grabrede am Schluss folgt nochmal der Perspektivwechsel in den Himmel vor Gott. Ich lese es. Gott sagt, siehe, meinem Knecht wird's gelingen. Er wird erhöht und sehr hoch erhaben sein. Wie viele sich über ihn entsetzten, weil seine Gestalt hässlicher war als die anderen Leute und sein Aussehen als das der Menschenkinder, so wird er viele Heiden besprengen, dass auch Könige werden ihren Mund vor ihm zuhalten. Denn denen nichts davon verkündet ist, die werden es nun sehen. Und die nichts davon gehört haben, die werden es merken. Aber wer glaubt dem, was uns verkündet wurde? Und wem ist der Arm des Herrn offenbart? Er schoss auf vor ihm wie ein Reis, und wie eine Wurzel aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und Hoheit. Wir sahen ihn aber, da war keine Gestalt, die uns gefallen hätte. Er war der Allerverachtetste und Unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg. Warum haben wir ihn für nichts geachtet? Für wahr? Er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe. Ein jeder sah auf seinen Weg. Aber der Herr warf unser aller Sünde auf ihn. Als er gemartert ward, litt er doch willig und tat seinen Mund nicht auf wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird. Und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer, tat er seinen Mund nicht auf. Er ist aus Angst und Gericht hinweggenommen. Wer aber kann sein Geschick ermessen? Denn er ist aus dem Land der Lebendigen weggerissen, da er für die Missetat meines Volks geplagt war. Und man gab ihm sein Grab bei Gottlosen und bei Übeltätern, als er gestorben war, wiewohl er niemand Unrecht getan hat und kein Betrug in seinem Mund gewesen ist. So wollte ihn der Herr zerschlagen mit Krankheit. Wenn er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat, wird er Nachkommen haben und in die Länge leben. Und des Herrn Plan wird durch seine Hand gelingen. Weil seine Seele sich abgemüht hat, wird er das Licht schauen und die Fülle haben. Und durch seine Erkenntnis wird er mein Knecht, der Gerechte, den vielen Gerechtigkeit schaffen, denn er trägt ihre Sünden. Drum will ich ihm die vielen zur Beute geben, und er soll die Starken zum Raube haben, dafür, dass er sein Leben in den Tod gegeben hat und den Übeltätern gleichgerechnet ist und er die Sünde der vielen getragen hat und für die Übeltäter gebetet. Herr, segne uns dies große Wort. Amen. Es ist viel, gell? Viel Text. Aber haben Sie es erkennen können? Die Theologen streiten bei diesem Text übrigens ganz heftig. Das fängt schon vorne an. Siehe, meinem Knecht wird es gelingen. Wer ist denn nur dieser Knecht? Wer könnte das sein? Der Prophet selber? Jesaja? Oder gar der zweite Jesaja, wie dann auch viele in der Theologie erleben, der Deutero-Jesaja? Aber wir wissen von dem nichts. Alle sagen, nein, das ist Israel, das hat viel gelitten. Aber manches passt überhaupt nicht. Dann kommen welche, durchsuchen die Königsgeschichten, denn im Alten Testament ist Gottes Knecht ein häufig auftauchender Begriff. Die Erzväter Abraham und so werden so genannt, Mose wird so genannt, David wird so genannt, verschiedene Propheten und Könige, sogar Hiob wird so genannt. Ist einer von denen König Ussia, der schlimme Dinge erlitt? Sie finden in nahezu jedem Kommentar eine andere Position und wirklich lösen lässt es sich nicht. Wer ist es damals gewesen? Wer ist damals gemeint gewesen? Gibt es eine zu jener Zeit lebende Person? Oder ist es das, was dann Jesus mit diesem Text machte? Er nahm diesen Text und legte ihn auf sich hin aus. Das Neue Testament, wenn Sie das mal ganz genau lesen, dann werden Sie an allen Ecken und Enden auf diesen Text stoßen. Ganz oft wird er zitiert, steht dann in Klammer, das ist Jesaja 53. Ganz oft wird von ihm her gedacht, da steht dann unten drunter als Parallelstelle Jesaja 53. Und noch öfter steht weder was drunter noch im Text, aber sind die Gedanken drin. Sie finden diesen Text bei Markus, bei Matthäus, bei Lukas, bei Johannes, bei Paulus, in der Apostelgeschichte. Sie finden ihn nahezu überall. Denn Jesus selber, nicht die neutestamentlichen Zeugen allein, das glaube ich nicht. Ich denke, Jesus selber hat diesen Text auf sich verstanden und sah in ihm ein prophetisches, ein nach vorne schauendes, ein über seine Zeit hinausweisendes Wort, das etwas ganz Entscheidendes über ihn aussagt. Und ich denke, Sie verstehen, wenn ich es heute nicht schaffe, diesen Text Vers für Vers auszulegen. Ansonsten können wir gleich bis zur Sterbestunde hier bleiben. Das ist zu viel. Deswegen noch einmal kurz das Geschehen anschauen, nur so schnell im Überblick. Es beginnt mit dieser Rede Gottes. Er beginnt und sagt, meinem Knecht wird es gelingen. Da ist einer, der wird das, was ich mir vorgenommen habe, endlich durchführen. Aber der sieht ganz anders aus, als die Menschen sich das denken. Der kommt ganz anders, als die Leute sich das denken. Der kommt nicht so. Aber wenn er kommt, wird er doch so kommen, dass er die Heiden, die Völker besprengen, heißt es da. Im griechischen Urtext heißt es, er wird die Völker in Staunen versetzen, weltweit. Dieser eine, der so anders kommt, von dem wir finden, dass er hässlicher ist als andere. weil das, was man angucken kann, nicht schön ist. Dem wird es gelingen, sagt Gott. Und ganz am Schluss sagt dann Gott wieder in den Versen 11 und 12, dieser hier, mein Knecht, ja, der Gerechte, schafft den vielen Gerechtigkeit, weil er ihre Sünden trägt. Gott sagt von dem aus, der bringt seinen Plan ans Ziel. Als Jesus am Kreuz hing, haben die Jünger nicht Jesaja 53 im Kopf gehabt. Also überhaupt nicht. Das war weg. Das hat niemand im Kopf gehabt. Pilatus auch nicht. Und die hohen Priester schon gar nicht. Und doch, als die Jünger dann nachher mit dem auferstandenen Jesus zusammensaßen, als sie nachher darüber nachgedacht haben, was ist hier denn passiert, da haben sie den Text nochmal nachgelesen. Und dann haben sie das gelesen, dass er da aufschoss wie ein Reis, klein und armselig, keine Gestalt von Hoheit. Kind in der Krippe war auch keine Hoheit, war sehr armselig. Und auch dann nachher, das am Kreuz, das war nicht Hoheit. Das war das Verachtetste, was man an Tod haben kann. Verachteter konnte man nicht sterben im alten Welt, im alten Israel. In Mose stets geschrieben, wer am Kreuz hängt, am Holz, ist von Gott verflucht. Geboren und verachtet, dann gelitten, Schmerzen, dann gestorben, dann begraben. Und dann am Schluss heißt es, wenn man ein bisschen genauer liest, auferweckt, zum Leben gekommen. Diese Geschichte findet sich in diesem Text Stück für Stück. Und am Schluss dann eben Gottes Urteil über diese Geschichte. Und es findet sich schon in dieser Rede drin, dass der sie seht, redet, sagt, er sah so furchtbar aus. Er war verachtet. Wir hielten ihn für den, der von Gott geplagt und gemartert wäre. Wer so stirbt, der muss doch wohl von Gott verlassen und verdammt sein. Da ist doch nichts mehr von Gott zu sehen am Kreuz. Da ist doch nur noch Not, Elend, Tod und Schrecken. So dachten sie. Denken wir nicht manchmal auch noch so? Wenn Gott nicht eingreift in unsere Leidensgeschichten, wie wir uns das denken, wenn das Wunder der Heilung nicht geschieht, wenn dieses und jenes nicht passiert. Aber er ist um unsere Missetat willen verwundet, um unsere Sünde willen zerschlagen. Wir dachten und denken, so eine Geschichte ist eine Versagensgeschichte. Albert Schweitzer, ein wirklich großer Mann, endet in seiner Jesus-Theologie mit dem Punkt, Jesus ist gescheitert. Wir können aber seine Ethik behalten. Und er hat sie auch radikal umgesetzt. Schweitzer hat das, was er gelehrt hat, ernst genommen und ist nach Afrika gegangen. Er hat gesagt, das war das Scheitern, das war das Ende. Und die modernen Ästhetiker, die sagen, so ein Kreuz ist nicht schön, nicht hingucken. Wir hatten es in der Woche schon ein paar Mal von diesem Unschönen des Kreuzes, den Passionsandachten. Das ist nicht Ästhetik. Hermann Betzel, ein bayerischer Theologe des letzten Jahrhunderts, sagte, das ist gegen jede Religion des Schönen, was wir hier haben. Das ist nicht schön, das Kreuz. Das ist schrecklich. Wir aber hielten ihn für den, den Gott straft. Wir halten ihn für den, bei dem etwas schief geht. Wir können mit diesem Kreuz nichts anfangen, wir wollen es nicht. Wir würden am liebsten den Karfreitag auslassen. Manche haben ihn heute Morgen auch ausgelassen. Wir wollen ihn auslassen, gleich nach Ostern marschieren, Auferstehung feiern, Leben feiern, Gott ist da feiern. Das wollen wir. Aber die Wirklichkeit ist anders. Die Wirklichkeit ist, dass diese Kreuzesgeschichte die Geschichte ist, in der etwas Gutes passiert. Kriegen wir es hin? Ja. Alles Gute. Was ist das Besondere, was man am Kreuz sieht? Man sieht nichts Schönes, aber man sieht etwas Schönes dahinter. Man sieht dahinter und deswegen hängen wir Kreuze auf. Und deswegen feiern wir Karfreitag. Man sieht hinter dem Kreuz und diesem Schrecklichen was die meisten für schiefgehen und ähnliches halten, Gottes Liebe. Weil da jemand seinen Sohn in den Tod gibt für mich. Das ist nicht ästhetisch, das ist nicht schön anzusehen, aber es ist wertvoll, kostbarer als ein Klotz von Gold. Wenn da jemand sein Leben gibt für uns. So versteht das Alte und das Neue Testament diesen Tod. Da wird weggenommen, was uns von Gott trennt. Da wird die Schuld der Welt genommen und die Welt hat viel Schuld. Und da ist viel, was schief geht. Und das alles nimmt einer auf sich, um uns zu retten, um uns zum Leben zu bringen. Man könnte es vergleichen, der Vergleich ist ein bisschen krass. In Südamerika gibt es so diese lieblichen Fische, die Piranhas. Kennen Sie die? Haben Sie mit denen schon mal persönlichen Kontakt gehabt? Ja. Wenn die Hirten in jenen Gegenden, wo die Piranhas sind, den Fluss überqueren, dann suchen sie ein schwaches Tier aus. Und dieses Tier wird verletzt, dass es blutet, und dann wird es in den Fluss geworfen. Und alle Piranhas stürzen sich auf dieses eine. Und dann kann der Hirte mit den anderen Tieren den Fluss überqueren. Ein bisschen ähnlich ist das mit dem Christus. Er stürzt sich da, gibt sich in den Tod und wird von Sünde, Tod und Teufel vernichtet, damit die Menschen gerettet werden können, leben dürfen. Oder so, wie wenn einer, den alle verachten, sich plötzlich für die anderen einsetzt, dass sie leben. Es gibt zahlreiche Beispielgeschichten, aber dann wird es zu lang. Der Tod Jesu bleibt etwas für uns Unglaubliches, aber das Kreuz bleibt für uns auch etwas Wertvolles, weil hier sehe ich, ich bin Gott seinen Sohn wert. Ich. Und nicht nur ich, sondern neben mir genauso. Und der allerschlimmste Mensch, wer auch immer das sein mag, vielleicht bin ich selber, wer weiß denn, was alles in uns drin ist, dem gilt es genauso. Du bist Gott seinen Sohn wert. Und weil du ihm seinen Sohn wert bist, kannst du dich auf dieses Kreuz stützen im Leben, dass du wissen darfst, Gott ist für dich, auch wenn manche Dinge schwierig sind. Gott liebt dich, auch wenn manche Dinge für dich nicht verstehbar sind. Und Gott vergibt dir. Und wenn du mal ins Sterben gehst, dann ist das Schöne sowieso nicht mehr das Entscheidende. Denn dann ist es wichtiger, einen zu haben, der an der Seite steht und einen begleitet. Ich schließe mit einer Begebenheit, auch zum Text Jesaja 53, die Sie vielleicht kennen. Von dem alten Kapitän Knutzen, kennen Sie den? Wahrscheinlich, aber egal. Doppelt hält ja besser. Der Kapitän Knutzen auf See war im Sterben. Das soll vorkommen, auch auf See. Und dann rief er plötzlich zu seinem ersten Offizier und sagte, Mensch, hast du mal eine Bibel für mich? Irgendjemand sollte mir aus der Bibel vorlesen. Sag ich, ja, Kapitän, ich habe keine Bibel. Ich lese das Ding nicht. Zweiter Offizier, hast du eine Bibel? Nee, das habe ich nicht, nee. Das habe ich nicht. Sowas lese ich nicht, Herr Kapitän. Und so geht's durch. Und sie suchen verzweifelt, bis sie einen Burschen finden, der noch frisch angeheuert hat. Der hat, sagt einer mal so, der liest manchmal heimlich in der Bibel. Heimlich, weil wer traut sich schon, offen Bibel zu lesen? Bring den zu mir. Und dann kommt er und dann sagt der Kapitän zu ihm, Junge, liest du die Bibel? Ja, aber nur, wenn ich Dienst frei habe, Herr Kapitän. Ja, das ist jetzt egal, sagt er. Lies mir irgendwas vor. Ich spüre, dass es mit mir zum Ende geht. Und ich habe mein ganzes Leben nicht nach Gott gefragt, aber ich merke es jetzt, dass es ihn gibt und dass ich vor ihm auftauchen muss. Und ich weiß nicht, wie das gehen soll. Und dann war der Junge ziemlich überfordert. So ein 15-, 16-jähriger Bursche hätte wieder mit der Bibel gelesen. Was lese ich dem bloß vor? Psalm 23 vielleicht? Und dann fiel ihm ein, wie seine Mutter ihm bei der Abschied von daheim noch mal was vorgelesen hat. Und er las dem Kapitän Jesaja 53 vor. Und der Kapitän hörte das an. Und dann sagte der Junge, darf ich es ihm noch so vorlesen, wie meine Mutter es mir vorgelesen hat? Ja, mach das. Dann las er ihm das vor. Für wahr, er trug Kapitän Knutzens Krankheit und lud auf sich Kapitän Knutzens Schmerzen. Kapitän Knudsen hielt ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert würde. Aber er ist um Kapitän Knudsens Missetat willen verwundet, um Kapitän Knudsens Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten, dass Kapitän Knudsen Frieden hätte. Und durch seine Wunden wird auch Kapitän Knudsen geheilt. Es ist seltsam. Diesem Kapitän wurde dieses Wort zum Schlüssel für sein Leben und sein Sterben. Viel mehr weiß ich von der Geschichte nicht, außer dass der Kapitän mit diesen Worten gestorben ist. Er hat sie immer wieder vor sich hingeflüstert. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass ich Frieden habe, auf dass ich wissen darf, ich habe Frieden.